Gut. Kauf dir eins selbst los. So steht es im Programm. Das ist eine nette kleine Wortspielerei. Kann man sich ja mal überlegen, was es da zu gewinnen gibt und ob man da gewinnen will. Aber abgesehen von dem humorigen kleinen Wortspiel ist die Frage, glaube ich, durchaus berechtigt, was ist denn eigentlich mit diesem Selbst los? Also ist es so klar, was da in der Lehre Buddhas da so gemeint ist? Und ich denke mal, also, so ein Mensch, der da so ein Buch in die Hand kriegt, Leben und Lehre des Buddha, der liest es dann so und Lebensgeschichte, macht die auf dem Weg, Askese, alles Mögliche. Irgendwann hat er den großen Durchbruch und dann kommt diese erste große Lehrrede, das Ingangsetzen des Rades, die Dhammacakka, Pavattana Sutta, die vier edlen Wahrheiten, wo es ja um Dukkha geht und die Auflösung von Dukkha. Und das ist ja bekanntlich das Aneinanderhaften der fünf Gruppen, Erlebnisperspektiven, die wir haben. Ist vielleicht noch nicht ganz so klar, aber spätestens bei der zweiten Lehrrede, wo die fünf Asketen erwacht sind, die Anatta Lakana Sutta, also die Merkmale des Nicht-Selbst, da kommt der Buddha ja wirklich ganz deutlich zur Sache und sagt halt, alle fünf Erlebnisgruppen, die wir haben, von Körperlichkeit bis zum Gefühl, alles Nicht-Selbst. Das ist das Wesentliche. Und dann gibt es ja so eine Lehrrede, wo dann dieser, wie heißt der, dieser Chagota, der Buddha dann fragt, ja, gibt es jetzt ein Selbst oder gibt es kein Selbst? Und der Buddha die logischerweise nicht beantwortet, weil die Fragestellung eigentlich schon unsinnig ist. Was auch in der M2 rauskommt, so, ja, wer oder was war ich früher und wie ist es dann zu dem jetzt geworden und was wird dann aus mir mal später werden oder gibt es mich überhaupt als solches oder nicht? Und der Buddha sagt ganz klar, solche Gedanken sind Ansichten dickicht, Ansichten gestrüppt, indem man sich verheddert. Aber sowas führt nicht zur Befreiung. Es gibt sogar eine Lehrrede, wo der Buddha ganz klar sagt, selbst und ich, das ist ein Stachel, ein Geschwür. Und wenn man das alles so liest, dann könnte so ein Mensch sagen, okay, so langsam dämmert es, mein mir, mich, ich, selbst, das ist alles das Problem. Dieses Problem muss gelöst werden. Und dann liest man Dhammapada-Verse. Ein ganzes Kapitel mit 10 Versen zum Thema Selbst. Und da ist nichts mit Problem. 165er. Wir selbst sind es, die unseren Geist sozusagen beflecken, verunreinigen. Und nur wir selbst können den Geist reinigen und uns befreien. Aha. Und wenn man dann so gegen Ende des Lebens anschaut, dann so großes Wehklagen, Moggallana, Sariputta, beide gestorben und boah, du bist jetzt auch schon so alt und wer soll denn die Sangha führen und uns anleiten? Und da sagt der Buddha, ja, niemand. Ihr habt die Lehre und Atta-Dipa-Bikave. Nehmt euch selbst als Zuflucht, nehmt euch selbst als Insel. Also das Selbst ist das Problem und das Selbst ist irgendwie die Lösung des Problems. Das ist so nicht ganz so einfach. Und wie ich jetzt schon angedeutet habe, gibt es ja da massenhaft Lehrreden, wo das Selbst als Problem dargestellt wird und das Selbst aber auch als Lösung dieses Problems auftaucht. Und natürlich könnte man jetzt dann so Materialsammlung machen, diese Lehrreden gegenüberstellen. Aber ich habe schlicht und ergreifend gar keine Lust, heute Abend über die Lehrreden jetzt wieder zu reden, weil erstmal habe ich letztes Mal schon eine Lehrrede den ganzen Abend behandelt. Und außerdem denke ich, zu dem Thema gibt es sicher in der Dhammadhana-Bibliothek einiges, was man nachlesen kann. Ich möchte heute Abend dieses Thema mal wieder ganz offen angehen, und zwar so in drei Stufen, mich dieser Selbstproblematik da ein bisschen annähern. Das heißt also, ohne Grundlage der Sutten, das ist also wirklich nur so von mir, für euch als Vorschlag, in der Hoffnung, dass euch das irgendwie was nützt. Die ersten beiden Stufen sind zum Zuhören, einfach nur mal so über sich ergehen lassen. Und beim dritten Teil bin ich sehr auf eure Mithilfe angewiesen, weil da würde ich gerne eine Übung machen. So. Aber das klappt halt nur, wenn ihr Lust dazu habt und wenn ich da auch ein bisschen ein Feedback kriege. Schauen wir mal. Gut. Dann anfangen. Aber wo anfangen? Es gibt ja diesen Spruch, man soll die Leute da abholen, wo sie sind. Das klingt vernünftig, ist aber auch ziemlich redundant, weil da, wo sie nicht sind, kann man die Leute halt nicht abholen. Also, wo hole ich euch ab? Wo seid ihr denn? BGM, würde ich mal sagen. Das wäre vielleicht so dieser Verein als Ausgangspunkt. Wenn man hier so regelmäßig über die Jahre kommt, dann stellt man fest, dass so ein Abend immer ähnlich abläuft. Irgendjemand ist auserkoren, den Abend zu leiten. Sitzt man am Anfang ein bisschen, mehr oder minder lang. Dann gibt es einen Vortrag, vielleicht so wie es der René Meyer macht, dass er es vorliest oder so meine Art. Und Sebastian hat seinen eigenen Stil schon gefunden. Dann sind alle so ein bisschen unterschiedlich, aber am Ende gehen dann die meisten Leute dann doch recht glücklich, zufrieden, hoffentlich nach Hause. Das Ganze läuft recht friedlich ab. Und warum? Weil sich so gut wie alle Teilnehmer an diese ungeschriebenen Regeln und Gesetze halten. Und das ist das Stichwort. Also allein kann man machen, was man will, aber schon ab zu zwei Leuten muss man sich einigen. Und je mehr Leute das werden, also nicht nur so Verein, sondern so eine ganze Nation mit über 80 Millionen Leuten, da braucht man natürlich einen Haufen Gesetze, damit es klappt. Ob die alle sinnvoll sind, ist eine andere Frage, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Und damit dieses Gesetzesgebäude eine Stabilität hat, braucht es ein Fundament. Und da haben wir das Grundgesetz. Und das ist gerade sehr aktuell, das feiert diesen Monat 70-Jähriges. 70 Jahre Grundgesetz, und dieses Grundgesetz hat auch einen Grundstein, das ist der Artikel 1, und dieser Grundstein hat sogar noch einen ersten Satz. Der erste Satz vom ersten Artikel unseres Grundgesetzes, und der lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, und was heißt das?
70 Jahre, das heißt 49, Mai 49, das war ziemlich genau 4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 4 Jahre nach Nazi-Diktatur, also eine große alte Kulturnation ist in einem 12 Jahre währenden braunen Dünnschiss abgesoffen. Das braucht man gar nicht anders sagen. Und Deutschland ist erstaunlicherweise nicht ertrunken. Und wurde dann zum Beispiel an die Nachbarländer aufgeteilt, was ja auch legitim gewesen wäre, sondern Deutschland wurde reanimiert. War zwar einige Jahrzehnte halbseitig gelähmt, aber der größere Teil hat dann einigermaßen funktioniert. Und in diesem Schock von diesem Nahtoderlebnis durch unendliche Dummheit verursachten Nahtoderlebnisses, in dem Zustand ist dieses Grundgesetz entstanden. Und dieser erste Satz sollte das Selbstverständnis dieser neuen Nation ausdrücken. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Klingt gut. Die Frage ist nur, was ist Würde? Also, dieses Selbstverständnis, was war, ist ja alles andere als selbstverständlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine, sagen wir mal, 90 Jahre alte Frau so aus der Bildungselite, Hochschuldozentin im Ruhestand, Geisteswissenschaftlerin, Lehrstuhlinhaberin, wenn man die fragen würde, was ist denn Würde, was die dann dazu sagen würde, oder ein vielleicht gleichalter Landwirt aus der Oberpfalz, ganzes Leben nie aus seinem Landkreis rausgekommen, ein so 45, 50 Jahre alter Spitzenmanager aus der Rüstungsindustrie, was denkt der über Würde? Eine gleichalte Spitzenpolitikerin, vielleicht von den Grünen oder Linken. Eine 16-jährige Gymnasiastin, Mittelstandsfamilie, Kleinstadt. Ein genauso alter Kerl, Migrationshintergrund aus so einem Großstadtghetto. Was würden die über Würde denken? Vielleicht könnten wir uns auf eine Definition einigen. Ich meine, es wurde viel darüber geschrieben die letzten 70 Jahre von Politikwissenschaftlern, Juristen, Philosophen, Schriftstellern. Vielleicht könnten wir uns auf irgendwas einigen, wo man, nicht alle, aber die große Mehrheit sagt, okay, das ist Würde. Das große Problem ist ja nur, der erste Satz lautet ja nicht, die Würde ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist die kleine, aber gut geölte Hintertür, durch die allerlei Unheil reinkriecht. Denn ab wann ist denn ein Wesen in der würdig, Mensch genannt zu werden? Ab wann kommt man in den Genuss der Menschenwürde und der damit verbundenen Menschenrechte? Ich habe vor kurzem mal einen Artikel gelesen, dass es in Amerika Bestrebungen gibt von einigen Damen, das Abtreibungsalter zu erhöhen. Also nicht das Alter, in dem Damen abtreiben dürfen, sondern wo das Wesen, das da entsteht, zerstört werden soll. Und da geht es jetzt aber gar erstaunlicherweise nicht um 10., 15., 20. Woche. Es geht darum, bei oder nach der Geburt. Also postnatale Abortion oder man kann auch sagen, nachgeburtliche Abtreibung. Wenn dann der Arzt der Ansicht ist, dass dieses Kind eine Belastung für die Mutter darstellt, dann sollte es auch noch erlaubt sein, dieses Ding abzuschaffen. Einige werden jetzt sagen, postnatale Abortion, sag halt einfach Mord. Das Problem ist nur, ermorden kann man nur Menschen. Und wenn das Ding noch gar nicht als Mensch anerkannt ist, nicht in den Genuss der Menschenwürde kommt, einige werden sich jetzt denken, ja, Amerika, und wahrscheinlich ist es wieder so eine Fehlmeldung, Fake News und so. In dem Fall möchte man sich's wünschen. Ich bezweifle es leider, aber es ist ganz egal, ob das jetzt in Amerika jemals dazu kommt oder nicht. Denn nachgeburtliche Abtreibung ist seit Jahrhunderten in vielen Ländern dieser Erde gängige Praxis. Es gibt nicht überall Ultraschall und Fruchtwasseruntersuchungen und was weiß ich alles, sondern man sieht halt erst bei der Geburt, ob das Kind behindert ist, und wenn das dann nicht brauchbar ist, landet es halt in irgendeiner Grube oder irgendeinem Fluss. Feierabend. Und in vielen Ländern dieser Erde ist eine ausreichende Behinderung dafür das weibliche Geschlecht. Das gut, also ich meine, warum Männer unbedingt Söhne haben müssen, die dann wieder Söhne zeugen sollen und das Ganze ohne Frauen. Das ist ein Ausmaß an Dummheit, das mein Fassungsvermögen übersteigt. Das muss ich jetzt nicht diskutieren. Wir müssen das überhaupt nicht diskutieren. Wir können es einfach mal so stehen lassen und uns einfach mal das andere Ende anschauen. Wie lang ist denn ein Mensch im Genuss der Menschenwürde?
Geburt ist wunderschön.
Ja.
Solange, bis jemand nicht feststeht oder mahnt, dass er bleim ist. Solange hat er die Menschenwürde. Wenn einer mahnt, dass das Wesen bleim ist, dann hat es gar keine Menschenwürde.
Richtig.
Dann ist es ein Ding, in etwa wie ein Rimpfig. Da kann man spritzen, wenn es Reaktionen treibt, die man nicht will. Und man kann alles tun, was einem gerade für Theorie einfällt. Das habe ich erlebt, weil ich weiß das.
Dann gebe ich da nämlich recht. Es ist tatsächlich interessant, dass es ja ganz lustige Ansichten gibt. Also es gibt, man kann es unterschiedlich ausdrücken, man kann es so ausdrücken wie eins, man kann auch diese Diskussionen sehen, die es dabei Organspende gibt. Was halt eine recht große Lobby der Ansicht ist, wenn man keine messbaren, Verzeihung, keine derzeit messbaren Hirnfunktionen mehr messen kann, dann ist das kein Mensch mehr. Es ist nur noch Biomasse, die man ausschlachten darf. In anderen Ländern genügt es schon, inhaftiert zu sein. Aber es ist bei uns noch nicht so. Aber es gibt einige Länder, auch in Europa, wo es jetzt keine Zustimmungs- oder Widerspruchslösung gibt, wird einfach gar nicht gefragt. Also man kann man dann gar nicht von Organspende, sondern eher von Organentnahme reden. Aber auch da ist wieder so, man könnte sagen, ja, dann ist es ja Raub. Aber beraubt werden können halt auch nur Menschen. Und wenn ich sage, das ist kein Mensch mehr. Und genauso geht es in anderen Situationen. Wenn man sagt, ja, da sind also Menschen, die nur noch in Apparaten hängen, keine Reaktionen mehr zeigen. Ja, pff, komm, das ist doch nur noch Gemüse, steck das doch aus. Ja, sogar bei Wachkoma-Patienten, die zwar nicht an Apparaten hängen, aber halt keinerlei Reaktion oder Kontakt zeigen, gibt es Leute, die der Ansicht sind, ja, gib doch dem Ding eine Spritze, dann ist doch für alle das Beste. Und das Stichwort ist halt hier Selbstbewusstsein. Das Kind hat noch kein Selbstbewusstsein, dieses Ding hat kein Selbstbewusstsein mehr. Das ist so der Begriff, mit dem da gearbeitet wird. Und im Endeffekt heißt es, ein oder mehrere Selbste entscheiden über ein anderes oder mehrere Selbste, was denn nun lebenswertes oder lebensunwertes Leben ist. Der Fachbegriff ist Euthanasie, den darf man allerdings inzwischen nicht mehr verwenden, habe ich den Eindruck. Das Interessante ist aber, dass nicht nur ein Selbst über ein anderes Selbst entscheidet, sondern oft ist es ja auch das eigene Selbst, das der Ansicht ist, dieses Leben ist nicht mehr lebenswert. Das ist kein lebenswertes Leben mehr und dann fährt man nach Holland oder in die Schweiz für einen finalen Cocktail. Und weil hier kommt ein anderer Begriff, nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstbestimmung. Genau wie halt bei der Arzt dann sagt, das ist die Selbstbestimmung der Mutter über das Kind, ob sie es haben will oder nicht, ob das eine Belastung ist. Und so bestimmt halt jemand drüber, dann ich will selber bestimmen, wann dieses Leben zu Ende kommt. Nur weil, da fällt mir noch gerade ein, weil manche Leute vielleicht entsetzt sind, so kein Kinder, kein Selbstbewusstsein und lebende Kinder werden da getötet und so. Bis in die 80er, Mitte der 80er wurde im Deutschland, und zwar im Westen, Säuglinge ohne Narkose operiert, weil die ja noch kein Selbstbewusstsein
haben. Eine Irre oder was?
Das war ein Mediziner, Heinz.
Also.
Nicht jeder Mediziner ist ein Arzt. Das Ganze will ich jetzt mit euch gar nicht diskutieren, weil ich hoffe, dass im Laufe des Vortrags rauskommt, warum das zumindest aus der damaligen Sicht unsinnig ist, darüber zu diskutieren. Sondern ich wollte es einfach nochmal erwähnen, dass bereits auf weltlicher Ebene dieser Selbstbegriff, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, was ist denn eigentlich ein Mensch, wann fängt es selbst an und wann hört es auf, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Gar nicht so klar. Also unser Grundstein unserer Verfassung ist eher so aus Mürbeteig. Und ich gönne euch jetzt einfach mal eine Minute, um das einfach mal einwirken zu lassen, was da so an Gedanken und Emotionen hochkommt. Und wir lassen es dann einfach mal so stehen. uns noch ein bisschen einsinken lassen, bis der Josef zurück ist. Ruderle, kommen wir mal von dieser weltlichen Ebene, wo dieses Selbst ja auch einen Haufen Probleme verursacht. Also ich meine, es wird lebhaft diskutiert, immerhin wird noch diskutiert bei uns. Nähern wir uns jetzt dann mal dem Dhamma an, dass wir da vielleicht mal ein bisschen mehr Erklärung haben. Und da ist es auch so, dass der Buddha da lustigerweise, wenn man so die Lehrreden anschaut, von sich aus hat er ja eigentlich nur immer die Mönche und Nonnen angesprochen, die ja ohnehin aufgrund der Lehre bereits in die Hauslosigkeit gegangen sind. Also mit wenigen Ausnahmen war das eigentlich immer so. Er ist niemals so tönend, so mit so Schellen durch die Gegend gelaufen. Kommt ihr Leute, lasst euch sagen, ich habe da was für euch. Die Sache mit dem Selbst ist alles nicht so, wie es erscheint. Das ist alles Kanda Upadana und Anicca Dukkha Anatta und Aditya Samuppada und die Begriffe reingedroschen, das hat er nie gemacht. Sondern er hat ja immer nur auf Nachfrage geantwortet. Und gerade bei Leuten, Hausleuten oder Asketen von anderen Traditionen, erst einmal geschaut, ob eigentlich das Fundament da ist, die Lehre anzunehmen. Da kommen diese sogenannten Vorschaltlehren ins Spiel. Also was ist das? Sila? Dana, also Dana Großzügigkeit, Sila ethisch-moralisches Verhalten und natürlich auch Ursache und Wirkung und jenseitige Welten. Weil wenn dafür kein Verständnis da ist, wie soll man dann die vier edlen Wahrheiten aufnehmen? Und es gibt auch noch die, was jetzt nicht zu den Vorschaltlehren gehört, aber auch interessant ist, das sind diese Brahma-Viharas. Also diese kritiklose Zuwendung, Metta, Mitgefühl, Karuna, Mitfreude, Mudita und dieser Gleichmut gegenüber anderen Menschen und deren Verhalten, Opeka. Und ich fand es ganz nett, weil der Dieter ja mal so ein Übungswochenende in Ingolstadt gemacht hat zu dem Thema Brahma-Viharas und da war ein Gast da, der dann etwas überrascht war, so über so diese Außenwirkung. Weil er immer so der Ansicht war, so wie so ein Zen, die Lampe nach innen und Körper und Geist, alles mal so anschauen, immer so diese Nabelschau, wie es immer so schön heißt, und dann auf einmal so diese Außenwirkung. Und das ist auch interessant, weil die Brahma-Viharas sind ja eigentlich, wie es auch so beschrieben wird, so nach außen in alle Richtungen strahlen. Dana ist in erster Linie nach außen, Großzügigkeit, Sila, fängt zwar bei uns an, wirkt aber in erster Linie auf alle anderen. Und diese ja, sagen wir mal, Diskrepanz zwischen Arbeit innen und Arbeit nach außen zeigt sich ja auch ein bisschen in den Traditionen, die sich im Laufe der Jahrhunderte aufgespalten haben, bis hin zu so ja, mehr oder minder humorigen Vorwürfen, so Mahayana, Hinayana und sowas, wo man sagt, also ihr sitzt da was rum und seid mit eurer eigenen Erleuchtung beschäftigt und ich und meine Praxis und meine Erleuchtung was soll man da sagen? Also ich denke mal, also unter den Anwesenden hier sitzen sicher einige, die wunderbare Mönche und Nonnen kennenlernen durften. Zähle ich mich auch dazu. Aber gerade hier bei der BGM gibt es auch einige Leute, die schon kuriose Mönchs- und Nonnendarsteller kennenlernen durften. Wo dann dieser Vorwurf der Egozentrik durchaus berechtigt ist. Also entweder das ewige Gejammer, dass ich als Nonne nicht mein eigenes Puppenhaus habe, wo es so läuft, wie ich das haben will, oder andere, die dann sich selbst beweihräuchern, was sie von Arahants großgezogen worden sind und meine Praxis und was bin ich für ein harter Hund, und die anderen besudeln sich vor lauter Begeisterung, wie toll sie die Regeln einhalten und dass sie die Einzigen sind, die die Regeln auch wirklich verstehen und richtig einhalten. Und jo, also man kann dann schon verstehen, dass einige Leute da vielleicht irritiert sind und sagen, also was ihr da macht, ist Dünkel und Ego-Pflege, aber wo ist da die Praxis? Ich meine, man kann sich leicht auf ein Kissen hinsetzen und dann Verdienste verteilen und von Metta und Karuna schwätzen, aber wie weit ist es denn mit Mitgefühl her, wenn ihr euren Arsch vom Kissen hochkriegt und rausgeht? Ne? Da müsst ihr mal hinschauen. Karuna, Mitgefühl, da muss was passieren, da muss man rausgehen. Compassion in Action heißt es, also abgekürzt CIA, ungefähr genauso intelligent ist es dann auch. Weil das ist dann wieder das andere Extrem. Da sieht man dann wieder Leute, die dann in Konzentrationslagern irgendwie Zeugnis ablegen oder mit Obdachlosen arbeiten und Sterbebegleitung machen, was ohnehin ein sehr lustiger Begriff ist, weil die sterben ja nicht mit. Das ist dann auf der... Das ist wie ein Flugbegleiter, der nicht mitfliegt. Also diese Sachen, die da gemacht werden, sind auf der weltlichen und sozialen Ebene, also der karitative Aspekt, ohne Ironie und irgendein Hintergedanken. Es ist wirklich großartig, was da geleistet wird. Aber aus Dhamma-Sicht finde ich nirgends die Lehrreden, wo der Buddha seine Mönche und Nonnen zu Sozialarbeitern ausbildet. Also irgendwie taucht da so ein Spannungsfeld auf, Egozentrik und die anderen. Um dein Selbst loszuwerden, musst du selbstlos werden. Also Altruismus. So. Schon mal sehr, sehr eigenartig, was da zum Teil stattfindet. Natürlich gibt es dann diesen Dünkel auch von generell unter den Traditionen, weil ja die einen von der Lehre so und so keine Ahnung haben, und da ist noch diese Böhnenreligion dabei, und da ist der Taoismus und der Shintoismus drin, und die einzigen, die Weisheit eh mit dem Löffel gefressen haben, ist Theravada, aber dann auch nur in der Tradition, und das kann man ganz vergessen, mit Abhidhamma weg und nur die Übersetzung. Und ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, sich mit der Thematik selbst, nicht selbst auseinanderzusetzen, wenn ich dann schon mein Ego auf diese Weise wieder aufblase. Und ganz, ganz gruselig wird es dann, wenn man das Verhältnis anschaut zwischen Ordinierten und Hausleuten. Was auch lustig ist, wird von Laien geredet. Also das eine sind angeblich die Profis. Ich habe schon viel zu viel laienhafte Ordinierte gesehen und viel zu viel professionelle Haushälter. Also ich bevorzuge den Ordinierten und die Hausleute. Und da ist dann auch auf einmal so manchmal ein ja, sehr, sehr ungesundes Gefälle da, so, das dann aber auch künstlich errichtet wird. Es ist erschütternd, wenn man sieht, dass Frauen, die dann 25, 30 Jahre lang angeblich praktizieren, im Anblick einer jungen Dame, die vielleicht 3 Monate lang jetzt gelernt hat, ihre Robe richtig zu wickeln, auf einmal nicht mal mehr vernünftig sprechen kann, sondern nur noch fiebt. Also das ist dann wirklich sehr, sehr eigenartig. Oder sobald dann ein Mönch den Raum betritt, dann ist die heilige Schockstarre da und keiner weiß mehr, wie er sich normal benehmen soll. Und das ist dann irgendwie so ganz lustig, wer da auf den Sockel gestellt wird und wie man dann so in die Knie geht, vor allem wenn dann die auf dem Sockel dann wieder irgendwann mal entroben oder sich fragwürdig verhalten, kann man die so schön runterstoßen und sich dann wieder so aufstellen. Und es ist immer so, ja, also so ein der ist mehr wert oder die sind mehr wert und ich nichts. Also so, es gibt dann die einen, die in ihrer Praxis halt wirklich ganz nach vorne mit den Ellbogen, ich, meine Praxis, meins, ihr könnt vielleicht Verdienste erwerben, wenn ihr mich unterstützt. Ne? Ich so aufgeblasene Ochsenfrösche dann. Und aber die anderen, die ja wirklich sagen, mein Platz ist ganz hinten in der Reihe, ganz, ganz hinten. Da habe ich vor allem die anderen immer schön im Blickfeld. So. Ich bin so ein Ego wie so ein Luftballon. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz klein, ich bin ganz dumm, ich habe keine Ahnung von der Praxis, ich bin nichts, ich bin niemand. Und dann wird das Ego so ganz klein zusammengedrückt und auf der anderen Seite bläst sich's wunderbar auf. Weil das ist ja auch eine wunderbare Art, sich selbst darzustellen und zu definieren. Und es ist halt vielleicht so diese christliche Prägung, geben ist seliger denn nehmen, gerade bei Dana. Und ich denke, ja, ist was dran. Aber es ist erstaunlich, wenn man dann sieht, dass es Leute gibt, die kein Problem haben, 5- und 6-stellige Summen zu spenden und zu opfern. Aber wenn es dann um was weiß ich, man teilt sich die Fahrkosten, da werden wegen 40 Cent wird dann rumgekramt, weil ich kann nichts annehmen. Ich will nichts annehmen. Nein. Und es ist eigentlich irgendwas, wo ich auch ja aus eigener Erfahrung spreche. Es ist wirklich leichter und schöner zu geben, also ob es jetzt materiell ist oder ideell oder mit der Zeit und Arbeit, als irgendwas anzunehmen. Weil, wenn etwas von mir fließt, habe ich immer noch das Gefühl, ich bin irgendwie dann doch noch mehr in der Situation zu kontrollieren. Ich gebe noch, von mir fließt es, ich bin noch etwas höher. Die anderen empfangen dann noch. Es ist besser, als selber was zu empfangen. Es geht dann auch so weit, dass ja auch gerade bei älteren Menschen die Suizidquote sehr hoch raufgeht, weil man ja gerne die Eltern oder sonst irgendjemand bis zum Tod pflegt, aufopfern pflegt, aber selber gepflegt werden. Ich will niemand zur Last fallen. Das heißt, ich will keine Hilfe empfangen. Ich will nichts annehmen. Und ganz krass ist dann halt auch, wenn man sieht, dass manche Leute sich ja auf gut Deutsch den Arsch aufreißen für andere, die ja zum Teil nicht mal Dharma praktizieren, also weder jetzt ordinierte noch sonstige Weggefährten, sondern für ihre, was weiß ich, für ihre verzogenen Schratzen, die eigentlich längst auf eigenen Füßen stehen sollten, oder wie bei einer Bekannten, die jetzt völlig zusammengebrochen ist, weil die 10.000 Ehrenämter neben ihren anderen Verpflichtungen auch noch hatte. Aber irgendjemand muss es ja machen. Und wenn ich es nicht mache, ich muss die Welt retten. Und was ich da sehe, ist so eine Art, wenn mir der Begriff gestattet ist, spirituelle Euthanasie. Es ist nicht so ein lebensunwertes Leben, sondern ein verehrungsunwürdiges Leben. Der oder die ist es wert, verehrt zu werden und Geld und Zeit und Arbeit zu bekommen, aber ich nicht. Wieso eigentlich? Das einzige Wesen, zu dem wir direkten Zugriff haben, das wirklich das Dhamma verstehen kann und unser Dukkha auflösen kann, wird irgendwo hinten angestellt. Dhammapada Vers 166. Stelle dein eigenes Wohl nie hinter das der anderen und sei es noch so groß. Also irgendwelche dualistischen Narren mögen da gerne einen Umkehrschluss machen. Genau, ich muss mein Wohl vor das der anderen stellen. Das steht da aber nicht. Wenn der Buddha das gemeint hätte, hätte er es gesagt. Alles, was er sagt, ist, stell es nicht dahinter. Diese Sache mit Augenhöhe. Man sagt, das Ego durch die Vorschaltlehren, durch Dana, durch Sila, durch die Brahma-Viharas, auf ein gesundes Fundament zu stellen, damit wir damit arbeiten können. Aber nicht schon mal bei der Annäherung an die Lehre das Ego schon wieder in irgendeinen Ungleichgewicht bringen, das alles andere als heilsam und hilfreich ist. Ich hoffe, ich bin einigen auf den Schlips gestiegen. Allerdings provoziere ich nicht hier, um zu stänkern, sondern ich will ja Gedanken provozieren, die hoffentlich heilsam sind. Und deswegen lasse ich das jetzt auch völlig undiskutiert einfach mal einsickern. Oh, das ist ja nur eine Anregung, wo jeder mal sich in einer ruhigen Minute mal Gedanken machen kann, wie er sich selber denn so positioniert gegenüber Menschen anderer Religionen oder Traditionen. Wie verhalte ich mich gegenüber ordinierten Lehrern, nicht oder sonstigen Leuten? Wo glaube ich, dass ich denn da stehe? Meine ich wirklich, dass ich da besser bin, schlechter bin, mehr oder weniger wert bin? Also ich glaube, das wäre durchaus mal wert, sich da mal anzugucken, wie man denn überhaupt an die Sache rangeht. Weil man hat immer so, man wird immer betriebsblind vor lauter Details in der Lehre und hier diese Methode und wie ist das jetzt die Drei- oder Ein-Leben-Theorie oder gar keine. Aber so grundsätzlich die Haltung dazu kann man vielleicht auch mal überdenken. Ja, und jetzt würde ich jetzt im dritten Schritt mal in medias res gehen und mal die Sache mit dem Selbst angucken. Da kann ich euch aber nichts sagen jetzt im ersten Moment, sondern da würde ich jetzt gerne mal so ein gutes halbes Stündchen opfern für eine Übung. Aber, weiß ich nicht, ob ihr überhaupt Lust habt. Und B, es genügt nicht, jetzt einfach nur irgendwie sich das anzuhören und mitzumachen, sondern ich möchte so mehrere kleine Stufen machen und da brauche ich ab und zu ein paar Antworten. Also ich möchte nicht eure intimsten Geheimnisse wissen, aber ab und zu mal so ein Ja, Nein oder finde ich gut, finde ich schlecht, wäre schon mal ganz nett, also so, damit ich nicht wieder bei Madame Tussauds im Wachsfigurenkabinett sitze. Also, und deswegen probieren wir das gleich mal. Ich bitte jetzt mal um Handzeichen. Wer hat denn Lust, jetzt mitzumachen? Ja.
Und
bevor
wir halt.
Das ist eine...
Weißt du nicht das Testimonial zu Hause?
Ein Tsunami der Begeisterung schwappt mich hier an. Also... also meine Praxisversuche und Anleitungen waren meistens jetzt nicht so toll bei manchen Leuten. Also einmal habe ich es erlebt, wo dann Leute irgendwie voll begeistert waren. Oh, das war jetzt eine schöne Übung. Hey, weiß nicht, was ich da gemacht habe, ich habe es vergessen. Es ist folgendermaßen, es sind in erster Linie lauter olle Kamellen, nichts Neues. Ich möchte euch aber bitten, trotzdem so, die jetzt mitmachen wollen, so ehrlich und aufrecht mitmachen, wie es geht. Auch wenn ihr sagt, ja, das kenne ich ja schon, weil ich werde irgendwann mal abbiegen und ein bisschen was anderes machen. Und es sind alles Harmlosigkeiten. Ich möchte nur dann versuchen, euren Geist in irgendeine Richtung zu deuten, in der Hoffnung, dass vielleicht ein, zwei da sind, die sagen, es soll ja nur eine Anregung sein, dass man sagt, ja, in die Richtung kann man was machen, dass man das dann, wenn man Zeit und Lust hat, in der Abgeschiedenheit mal intensiver machen kann. Also ich würde euch ganz gern alle ins Nibbana schubsen, aber das schaffe ich nicht. Aber versuchen darf ich es ja trotzdem. Gut, alle, die jetzt mitmachen wollen, richten sich bitte so ein, dass sie einigermaßen bequem sitzen. Was weiß ich, nach einem Schluck trinken mache ich auch nochmal. Näschen putzen, Bonbons einwerfen, was auch immer notwendig ist. Damit wir halt jetzt einfach bei der Sache sind. Und dann schlage ich vor, ihr geht mit eurem geistigen Fokus, eure Achtsamkeit, euer Gewahrsein, einfach mal auf den Körper. Ohne besondere Begrenzung. Einfach den Fokus auf den Körper richten. So, jetzt kommt schon die erste Frage. Klappt das denn? Oder umgekehrt, Handzeichen. Kann jemand nicht seinen Körper irgendwie wahrnehmen? Okay, Gegenprobe. Wer schafft's denn? Einfach nur mal jetzt aus kommunikativen Gründen. Okay. Fein. Dann machen wir jetzt eine kleine Übung, die ist bekannt als, oder wird gern verkauft, als Stück-für-Stück-Methode, vor allem verkauft. Für die Germanophobiker, ihr könnt es auch Body Scan nennen, einfach mal den Körper durchgehen, von oben nach unten, unten nach oben oder diagonal, macht es wie ihr wollt. Aber, kleiner Hinweis, 3 Minuten. Also nicht, dass sich dann jemand beschwert und sagt, bah, ich bin ja erst bei den Augenbrauen oder so. Also stellt euch einfach vor, euer Geist ist wie so ein alter Fahrstuhl, der so gemütlich durch die Etagen rumpelt. Und schaut euch mal euren Körper einfach so etwas detaillierter an. 3 Minuten. So, fein. Ist euch was aufgefallen?
Ich habe alles gestört.
Ja, das ist okay, dann brechen wir den Abend ab. Nix.
Ja, es hat sich halt verändert. Die Wahrnehmung.
Oh ja. Das ist irgendwie so wie bei kleinen Kindern, wenn sie lesen lernen. Ne? Und die konzentriert sich auf ein Wort nach dem anderen und am Ende weiß man nicht mehr, was der Satz sagt. So also geht man auch durch den Körper durch und eigentlich ist euch vielleicht aufgefallen, dass der Körper kein so ein Gummibärchen ist oder so ein Toastbrot, wo eine Scheibe ist wie die andere, sondern dass es da sowas gibt wie unterschiedliche, wie soll man sagen, Informationsdichten. Dass also, machen wir es doch mal ganz kurz, konzentriert euch doch mal für einen Moment auf euer Gesicht. Und jetzt auf euren Hinterkopf. Ist da überall gleich viel los? Also im Gesicht habe ich unheimlich viele Muskeln und dann ist Atmung und Feuchtigkeit und da geht es irgendwie in die Tiefe auch. Während im Hinterkopf, ja, ist halt irgendwie Hinterkopf. Ne? Und wenn man so durch den Körper durchgeht, dann kann man eigentlich, wenn man hinschaut, feststellen, dass es Körperbereiche, Körperteile gibt, wo wesentlich mehr Informationen kommen und andere Bereiche, wo herzlich wenig los ist. Also die geradezu langweilig sind und so. Und machen wir das ganze Spielchen nochmal 3 Minuten, nochmal eine Runde durchfahren und schaut euch mal die Sache aus dem Aspekt ein bisschen genauer an. Ja? Einfach mal schauen, wo ist mehr los und wo ist herzlich wenig los. Okay? Einfach nochmal 3 Minuten. So. Hat da jeder jetzt die Unterschiede mitgekriegt? Oder mal andersrum gefragt, Handzeichen, wer kriegt überhaupt keine Unterschiede mit? Bei dir ist alles gleich.
Es kommt ganz darauf an, wie groß der Fokus ist und wie intensiv das Gewahrsein auf welche Stelle gerichtet ist.
Okay. Kannst du trotzdem irgendwo Ecken mitkriegen, wo du sagst, da ist es dann eigentlich eher uninteressant, je nachdem, wie du es einstellst?
Ja.
Ja, dann ist die Übung jetzt für dich vielleicht nicht geeignet, was jetzt kommt. Oder vielleicht klappt es trotzdem. Aber alle anderen, die jetzt irgendwo sagen, ja, das ist, also da merke ich viel, aber da merke ich jetzt, was weiß ich, im rechten Oberschenkel oder irgendwo am Rücken oder Hinterkopf, Ohrwascheln, wo auch immer. Diejenigen, die so in der Lage sind, was Langweiliges zu finden, die schnappen sich jetzt genau dieses Körperteil, diesen Bereich, und du suchst dir irgendwas aus, wo du sagst, ja, es ist jetzt zumindest weniger interessant für dich, wenn es irgendwie geht. Und dann machen wir jetzt die erste längere Übung, etwa 10 Minuten. Sucht euch eins von diesen Bereichen aus, die uninteressant, unspektakulär sind, und geht da voll drauf. Und nichts sonst. Alles andere ist irrelevant. Okay? Machen wir das ein bisschen formeller. So, jetzt ist es für mich richtig spannend. Also, ich bitte um Handzeichen, genau zuhören. Wer von euch hat sich ernsthaft darum bemüht, die letzten 10 Minuten auf dieses eher uninteressante Körperteil sich zu fokussieren? Achtung! Wem ist es gelungen, ununterbrochen da drauf zu bleiben? Keine, danke. Ich bin so froh, dass hier nicht lauter Meditationsmeister sitzen. Schön. Wenn es euch nicht gelungen ist, ununterbrochen drauf zu bleiben, was ist dann passiert? Also irgendwelche Rückmeldung?
Ja, also die meiste Zeit war es schon drauf und in der Zeit, also durch gesteigerte Wahrnehmung darauf verdichtet, sich das bei mir zu melden. Zum Beispiel hier der Oberschenkel, wo ich drauf fokussiert.
Mich würde ja nicht mehr interessieren, warum so nicht ständig. Also ich meine, was ist passiert, wo du nicht warum es nicht kontinuierlich war.
Also warum die Aufmerksamkeit kontinuierlich da war. Ne, also letzten Endes genau das gleiche, wie so die Aufmerksamkeit nicht ständig beim Atmen ist, oder wieso es auch für mich zum Beispiel die erste Übung einfacher ist, wenn man so durch den Körper geht, weil mein Geist so konditioniert ist, so aus einem Ding zum anderen Ding zu springen. Und wenn man dann durch den Körper geht, dann wartet man nur 3 Minuten Zeit hat, dann klappt man ja dann nicht so lange und dann kann er schon wieder zum nächsten gehen. Und das ist ja auch das, was sonst im Alltag passiert ein Ding, das nächste Ding und jetzt soll er mal nur auf einem Ding bleiben und das.
Aber was ist passiert? Also ich meine, du
Ablenkung.
Ablenkung.
Abschweifung, Ablenkung. Ja. Okay.
Das reicht schon. Ja, oder es, also bei mir war öfter ein angenehmes Gefühl und dann kam so eine Assoziationskette halt.
Okay.
Angenehm, warum angenehm? Hm, muss ich vielleicht das machen, öfter machen?
Okay, also die unterschiedlichsten Reaktionen zwar während der Fokussierung, und aber auch, aber es kam zu Abschweifung. Und dann? Und es ist einmal passiert. Okay, nochmal zusammenfassen. Also, erstens Sammlung auf irgendein, ich habe jetzt extra dafür ein langweiliges genommen, weil ich den Effekt ja gehofft habe. Und wenn ich euch was Spannendes gebe, bleibt ihr vielleicht 10 Minuten drauf. Aber es ist so zum, im Prinzip genau das passiert, was eigentlich meistens passiert. Sammlung, Fokussierung, dann Abschweifung und dann irgendwann ein Bemerken und Zurückkommen. Also 1, 2, 3 und dann wieder von vorn. Also 1, 2, 3 Ringelreihe, der bekannte Seminarhaus-Kreistanz, den man immer macht. Und was ja bei den meisten Leuten dazu führt, dass man entweder da kämpft, kämpft, kämpft über Jahre, man nimmt halt mal ein anderes Meditationsobjekt, ist in der Hoffnung, dass es da besser geht, oder man kapituliert. Man sagt, das bringt eh nicht, ich kann das nicht, mach mal lieber was Angeleitetes oder können wir was chanten oder so. Aber immer so Kampf oder Kapitulation. Und ich möchte euch jetzt mal eine Alternative anbieten. Das ist die nächste Übung und das ist die letzte, damit ihr es ein bisschen drauf einstellen könnt. Also es kommt danach nichts mehr. Auch nochmal 10 Minuten, ihr könnt da nochmal voll reinhängen. Und diesen Seminarhauskreistanz, also diese Fokussierung, Abschweifung und dieses Bemerken und Zurückführen, das ist ja jetzt eigentlich in dem Sinn kein Aufwand. Das geht ja eigentlich fast von allein, macht man immer wieder. Und das ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, was jetzt die große Herausforderung ist. Deswegen packen wir jetzt einen Schwierigkeitsgrad drauf. Meine Devise ist ja immer, nicht gegen den Geist zu arbeiten und den zu irgendwas zwingen, was er nicht kann, sondern mit dem Geist zu arbeiten, also dieses geistige Aikido. Wir nutzen jetzt diesen Kreistanz. Und zwar, das ist die Schwierigkeit. Wir wissen ja, was jetzt kommt. Trotzdem bemühen wir uns ernsthaft nochmal, dieses langweilige Meditationsobjekt zu nehmen, auch wenn wir wissen, was dann passiert. Wir müssen uns ja nicht darum bemühen, abzuschweifen, und wir müssen uns ja auch nicht jetzt irgendwie bemühen, dass wir jemals wieder zurückkommen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir uns eigentlich klar machen, ich will mich auf etwas sammeln, fokussieren. Aber dann kommt diese Abschweifung. Wer schweift denn ab? Jemand anders oder ich? Und wem zum Kuckuck fällt auf, wenn das Abschweifen doch viel interessanter ist, diese Assoziationsketten und Gedanken oder irgendwas, warum bleibe ich dann nicht da, wenn das für den Geist interessanter ist? Wer ist es, der das bemerkt, diese Diskrepanz zwischen soll und ist, und führt dann wieder zurück? Es sind drei völlig verschiedene Geschichten, die wir auch vollkommen klar unterscheiden können. Dieses, das ist Sammlung, da bin ich abgeschrieben, und jetzt bemerken. Und jetzt einfach mal versuchen, während dieses Programm abläuft, so gut wie es geht, zu schauen, welches davon bin ich? Also welches ist mein Selbst? Sind es alles drei mein Selbst? Ist eins davon mehr mein Selbst? Oder eins nicht? Oder wie? Oder was? Also diesen Selbstaspekt dieses geistigen Ablaufs mal anzugucken. Es ist nicht ganz so leicht, aber vielleicht auch gar nicht so schwer. Nur Fragen? Einfach mal gucken, wer von wo ist das Selbst da zu Hause, oder ist es immer das gleiche Selbst? Oder? Gönnen wir uns nochmal 10 Minuten. Okay. So, ich habe das geschafft. Letzte Fragenrunde. Irgendwie irgendwas dazu anzumerken? Hat da irgendwas funktioniert, nicht funktioniert? Was ist passiert?
Also ich bin überkommen wie so ein Tausendfüßler, der auf einmal sich total verhedet, weil er seine einzelnen Füße anschaut. Und auch gemerkt, dass er so ziemlich ist. Ist das Ego dann aber ziemlich angepisst jetzt gerade. Weil es einfach dieses, der Ablauf wirklich stört, wenn du ständig fragst, was passiert da oder was, welche Instanz ist da gerade am Werk, wenn so. Also der reibungslose Ablauf, so wie Ego sonst funktioniert, oder diese Selbstbestätigung, war es ziemlich durcheinander.
Also meine Ablenkung ist stärker, viel stärker. Also ich konnte mich jetzt kaum auf das konzentrieren. Auf den Bereich.
Okay. Noch irgendwie irgendwas in der Art? Was ich meine, kann ja auch.
Ich kann mich an Margit ja anschließen.
Also Verwirrung.
Ja.
Durcheinander.
Selbst, zwei Selbst oder
Okay. Also da kann man gleich mal. Gab es noch jemanden, der irgendwie so das Gefühl gehabt hat, dass es wirr ist oder durcheinander oder Stress oder so? Nicht? Okay, hat einfach alles wunderbar geklappt. Hast du einfach gewusst. Na gut, also ich kann jetzt nur mit denen arbeiten, die jetzt eine Rückmeldung gebracht haben.
Also ich habe das mehr so Kanda-mäßig halt gesehen, da ist halt der Körper und...
Ja, es war, die Frage war ja, wer von den Absichten da das Selbst ist, also...
Ja,
also.
Da gibt es halt dann, auf der Ebene ist, spielt das Selbst ja nicht wirklich eine Rolle.
Da haben wir vielleicht meine Idee, das zu vermitteln, nicht klar genug ausgedrückt, aber jo. Wie gesagt, ist ein Versuch, ich gehe jetzt mal auf die Herrschaften ein, die da eine gewisse Verwirrung erlebt haben. Bin ja schon zufrieden, dass zwei, drei da ein bisschen Wirrheit und Stress erlebt haben. Die Idee ist halt einfach, einfach mal bei diesem Seminarhauskreis sonst, dieses übliche Sammeln, Abschweifen, Zurückkehren, Sammeln, Abschweifen, Zurückkehren, einfach mal einen Schritt weiter zu kommen und einfach mit dem Problem zu arbeiten. Und für mich ist halt das dann mit diesen geschickten Mitteln, und das ist zum Beispiel eine Frage, was passiert da eigentlich genau? Und was mir aufgefallen ist, es sind drei verschiedene Absichten. Ich habe vielleicht ein Meditationsobjekt, Körper, Rupa oder mit Gefühl oder Wahrnehmung von Körpergefühl, aber irgendwann passiert da immer irgendwas anderes. Und dann gehe ich halt dahin und auf einmal stelle ich fest, es ist ein anderes Kanda. Und nämlich Sankara-Kanda. Das sind geistige Gestaltungen, geistige Absichten. Die Fokussierung, ich will das, das ist eine Absicht, Chetana. Dann ist es vielleicht Abschweifen, Gedanken, Mahnung, Denken oder sowas. Aber auch eine Absicht, das zu denken, weil wenn ich die Absicht nicht hätte, würde ich es nicht tun. Aber dann kommt eine andere Absicht wieder, die sagt, nee, ich will ja das nicht, ich will ja da zurück. Ist auch wieder Chetana. Ich meine, eine Ankündigung, ich glaube, der Virya wird dazu diesen ganzen Gedankengeschichten etwas mehr sagen können. Mir hat es jetzt erstmal genügt, festzustellen, ich bin im Sankhara Kanda und das ist wirklich so eine Anhäufung. Aber was ich jetzt, wenn ich dann nur auf Chetana schaue, auf Absicht, stelle ich fest, die sind nicht beständig. Die wechseln ständig. Selbst wenn ich einen Fokus habe, ist der nicht beständig, sondern der ist in seiner Intensität unterschiedlich. Also was ich sehen kann, ist schon mal ganz deutlich Anicca. Und was ich auch sehen kann, ist Dukkha, weil das Ganze ist niemals zufriedenstellend. Wenn die Sammlung zufriedenstellend wäre, würde sie nicht abbrechen, ich würde nicht was anderes machen wollen. Wenn das andere, was der Geist dann sich aussucht, zufriedenstellend wäre, würde da bleiben und nicht da ständig weiter wandern. Oder sich davon stören lassen, dass dann jemand auffällt. Und dass diese Aufmerksamkeit, die das feststellt und dich zurückführt, die kommt ja auch irgendwann nicht zufriedenstellend, sondern dann, wann es halt mal irgendwann auftaucht. Also wir können Anicca und Dukkha schon mal ganz schön sehen. Wir können Kandas durchaus unterscheiden. Die Schwierigkeit ist eigentlich eher jetzt Anatta. Welche von diesen Absichten ist jetzt selbst? Und wenn man da jetzt wirklich schaut, nur auf das, wo ist jetzt das Selbst zu Hause, dann kann man auch genau das erleben, was jetzt Margit oder der Josef erwähnt hat, dass das Ego dann in Stress gerät. Weil das geschlossene Selbstbild, also ich, mein Wille geschehe, mein Wille ist ein Wille. Und auf einmal habe ich da noch ein und noch ein. Und jetzt habe ich dieses schöne Email-Schildchen, wo ich und selbst draufsteht und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das hinnehmen soll. Der Geist zerlegt sich, wie so wird so ein Streifen geschnitten, wie so ein Puzzleteilchen zerlegt und das schwimmt alles weg. Also ich kann hier ganz wunderbare Einsichten schon kriegen, was ich dann ganz nett fand, weil ich vor kurzem mal eine Weggefährtin mal gefragt hat, was denn eigentlich eine Einsicht ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass manche Leute dann irgendwie so wie Passana verseucht sind, irgendwie so Einsicht, da muss doch irgendwas passieren, so güldenes Licht, Engelschöre, ein Beben geht durch die Welt, wenn Lieschen Müller Kanda Upadana sieht. Wenigstens ansatzweise. Warum denn? Natürlich ist je nach Reinheit und Sammlung die Einsicht unterschiedlich klar und tief und groß. Das ist klar. Aber im Endeffekt kann ich nur das sehen, was da ist. Und Dukkha findet im Rahmen der fünf Kandas statt und auch das Dhamma und die Dhamma-Praxis findet im Rahmen der fünf Kandas statt. Also es mag zwar interessant und manchmal auch großartig sein, aber eigentlich völlig unspektakulär. Und was ich halt auch sehen kann, ist die Geschichte, was zum Beispiel der Bhante Tanissa in seinem Buch schreibt, was der Miri jetzt übersetzt hat und demnächst wahrscheinlich auf Deutsch rauskommt. Paradox of Being, habe ich es falsch zitiert? Das heißt Paradox of Becoming. Und das Paradox des Werdens, und das ist eigentlich das, was man sehen kann, dass das Selbst eigentlich gar nichts ist. Ich bin, sagt man immer. Aber wenn ich dann nachschaue, wer oder was ich eigentlich bin und schaue mal bei so einer Übung ganz genau hin, stelle ich fest, dass das Ich sich immer auf etwas stützt, was nicht bleibt. Das ist immer ein Werdensprozess. Ich will was werden, ich will was sein und es läuft wieder weg, dann greift man sofort nach dem Nächsten, nach dem Nächsten, nach dem Nächsten. Das ist ein kontinuierlicher Werdensprozess, der nichts anderes ist wie so ein Film, wo ich lauter einzelne Bilder habe, die sich aber so schnell aneinander reihen, dass so ein Kontinuitätseffekt entsteht, den ich aber mit so einer Übung ein bisschen ins Stottern bringen kann. Und das hat ja jetzt auf die Schnelle mal an so einem Montagabend durchaus schon ein bisschen funktioniert. Und wenn man sich natürlich da Zeit nimmt und das mit irgendeinem Kanda oder irgendeiner Übung macht, die einem mehr liegt, dann sieht man das natürlich wesentlich deutlicher. Das ist Einsicht. Und in dem Maße halt, wie das unser Geist halt erstmal zulässt. Aber das ist genau das. Die ganze Theorie hört auf, Theorie zu sein, weil das ist ja ein unmittelbares Erleben. Und dieser Stress, der dann entsteht, ist für mich dann wieder das nächste Hindernis, wo ich natürlich auch an der Stelle wieder kämpfen oder kapitulieren kann. Oder ich mache wieder ein geschicktes Mittel und sage, wieso kommt da Stress auf? Ich beobachte eine Funktion meines Geistes, bin kurzzeitig irritiert, sage, was läuft da eigentlich ab? Wenn das meins ist, wieso ist das mal so, das sind ja völlig konträre Sachen. Ich stelle eine Frage, ich beobachte und will was wissen. Wo kommt dann der Stress her? Ich werde ja nicht gefoltert, ich muss ja nicht irgendwas gestehen oder jemand verraten oder so. Und auf einmal habe ich da ein unangenehmes Gefühl und so, oh, komm. Und das ist klar, man merkt, falls da noch Fesseln oder Verstrickungen sind, ganz deutlich die erste Fessel, Sakkaya Ditti. Dieser Glaube an ein festes, beständiges, dauerhaftes, unabhängiges Selbst. Und die ganze Zeit macht der Geist, was er will, und wir laufen wie ein gut dressierter Hund sauber mit und kriegen überhaupt nicht mit, dass wir angeleint sind. Wir stellen es ja nie in Frage. Ich bin. Ich mache jetzt das, ich will jetzt das, ich mache das. Und mit so einer Übung bleiben wir für einen Moment mal stehen und auf einmal spannt die Leine. Jetzt bleibt der Waldi stehen und spürt diese Verstrickung, diese Fessel. Das ist unangenehm. Und wenn uns das dann zu blöd wird, hört man auf damit mit dem Schmarrn. Ach, das bringt mir ja ganz zueinander. Und dann lasse ich es sein und was passiert? Mir geht es besser. Das kann man ganz genau beobachten. Ich schaue rein und das ist das, ich habe das mal wieder mitgebracht, so die fünf Kandas. Ich habe mal das so ein bisschen, ist ja egal, aber ihr kennt ja die Kandas. Die bilden ja immer dieses Ego-Juwel. Unser festes, beständiges, massives Selbst. Und was wir jetzt machen, dass wir halt über irgendeins der fünf Kandas, und man kann halt auch über Sankara-Kanda mal ranschauen, dass wir dann durch den Missbrecheisen der Achtsamkeit hier das mal ein bisschen aufhebeln und über Sankara so ein bisschen, das ist wie so eine endlos schwere eiserne Bodenplatte hochzuheben. Und sobald wir das ein bisschen anlüpfen und so eine Gefahr einer Einsicht besteht, nämlich die Einsicht in Sunyata, dass da gar nichts Massives ist, geht natürlich sofort die Alarmanlage los bei Avicca und die Security der Firma Mara kommt dann mit unangenehmem Gefühl oder mit Ärger oder mit Verwirrung oder irgendwas. Und sobald man dann loslässt, fällt der Deckel wieder runter, bumm, und alles ist wieder schön, fest und stabil. Unser Ego-Juwel funktioniert wieder. Und das ist eigentlich das, was man wunderbar sehen kann. Und wenn man sich dann auch nicht überfordert, ein Päuschen macht, dann nimmt man ein Heißgetränk seiner Wahl, ein bisschen Gebäck dazu und sich dann nochmal reflektiert, was man da eigentlich gemacht hat, dann sieht man auch, dass das, was am Anfang unser ganz großes Problem ist, dieses, ja, ist es das selbst das Problem oder die Lösung, dieses Paradox, gar nicht so furchtbar kompliziert ist. Man kann es unmittelbar sehen. Erstens, wie das Selbst funktioniert als Prozess, wie dieses ständige Umgreifen, egal was im Fokus des Erlebens ist, wird vereinnahmt. Das ist meins, das bin ich. Und sobald sich das auch nur ansatzweise ändert, zack, ist das Nächste. Das geht unglaublich rasend schnell und mit so einer Übung kann man das vielleicht ein bisschen verlangsamen und auf nur ein paar Punkte reduzieren und wirklich sehen, wow, das fühlt sich immer gleich, immer, das bin ich. Obwohl es völlig anders ist, obwohl ich das gar nicht beabsichtigt habe. Trotzdem, ich meins selbst. Ich sehe Anicca, ich sehe Dukkha und ansatzweise vielleicht sogar Anatta. Und gleichzeitig ist es aber völlig klar, diese Arbeit kann uns niemand abnehmen. Das können wir nur selber machen. Kein Buddha hat jemals irgendjemand erleuchtet oder erweckt. Oder kein Arahant, niemand. Das können nur wir selber machen. Der Buddha holt uns tatsächlich da ab, wo wir sind, nämlich beim Selbst, weil dieses Problem seit anfangloser Zeit besteht. Dieser Prozess läuft ja die ganze Zeit. Das ist unsere Ausgangssituation. Und alles, was er uns schenkt, ist den Spiegel der Leere. Und die Anleitung, wie wir den Spiegel zu halten haben, damit dann das Licht der Weisheit auf das Selbst fällt. Reflexion. Und es ist dann genau, wie ich es letztes Mal gemeint habe, bei dieser bedingten Entstehen und bedingten Vergehen, Samyutta 12, 23, wir kriegen eine Einsicht. Wir sehen, je nach Grad der Sammlung und Klarheit, sehen wir Yatta Bhuta Nanadasana, eine Einsicht, wie die Dinge bedingt entstehen. Das führt zur Ernüchterung und dann zu Viraga, Schlüsselbegriff vom letzten Mal. Diese Rötung, Reizung, dieses farbenprächtige Selbst wird durch das Licht der Weisheit immer wieder mehr ausgebleicht. Viraga, Entrötung, Entreizung, das Ganze verliert seinen Reiz, bis im Idealfall es so verblasst ist, dass es nichts mehr zu reflektieren gibt. Das wäre natürlich dann das Ende der Fahnenstange. Und ich finde es wunderbar, dass man das einfach anschauen kann und auch wirklich, ohne dass ich jetzt da ein Meditationsmeister sein muss und die Jhanas beherrschen muss, diese ganze Lehre unmittelbar erleben kann. Vielleicht jetzt nicht so großer Bildschirm mit was weiß ich, 100 Hertz und 2 Millionen Farben, sondern eher so grobkernig, schwarz-weiß. Aber das Bild, das ich erkennen kann, ist das gleiche Bild. Ich kann die Mona Lisa auch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher sehen, auf dem alten. Ich sehe es nicht so detailliert, aber ich erkenne, um was es geht. Das Ganze kann man natürlich auf 140 Seiten hochkomplex abhandeln, aber in Anbetracht der Götterboten bevorzuge ich den direkten Weg. Ich möchte es möglichst bald erkennen. Und das Lustige ist, wir können jetzt die ganzen Schritte wieder zurückgehen. Je öfter wir so eine Übung machen, je mehr wir dieses Selbst als Prozess erkennen, erleben, umso mehr wissen wir ja auch, was das heißt eigentlich, ich sein, Mensch sein. Ich kann dann auch mit Dana und Sila ganz anders umgehen. Ich weiß dann, wo die anderen stehen und wo ich stehe und dass es dann völlig albern ist, da diesen Dünkel zu züchten, sondern ich weiß, wann es angebracht ist, zu helfen, aber wann auch ich zu kurz komme. Wann es angebracht ist, Respekt zu äußern und wann der Respekt vielleicht nicht so angebracht ist, sondern ich mir auch mal selber Respekt zollen darf für meine Übung. Also diese ganzen Vorschaltlehren werden auch klarer, auch die Brahma-Viharas. Es ist, hört auf, irgendwie so eine erzwungene Übung zu sein. Also ich muss jetzt irgendwie Metta entwickeln und die da irgendwie rauspumpen, sondern es wird eigentlich etwas eher Natürliches. Und auf der weltlichen Ebene ist es natürlich dann auch klar, ich werde immer mehr erkennen, um was es da eigentlich geht mit Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung, Menschsein und in den Situationen vielleicht, die es da so gibt, ob das jetzt Abtreibung ist, ob man jetzt dann werdende Mutter ist oder ein Arzt oder Ärztin, die das durchführt, Sterbehilfe, Organspende, egal auf welcher Seite ich stehe, lebenserhaltende Maßnahmen, Suizid, ich werde immer klarer erkennen, was zu tun ist und was zu unterlassen ist. Ohne das mit irgendjemand ausdiskutieren zu müssen. Weil von der Weisheitsebene aus kann ich nicht argumentieren. Wenn jemand der Ansicht ist, nur intellektuell der Ansicht ist, dass mit dem Hirntod das Leben zu Ende ist und danach kommt eh nichts, was soll ich da jetzt an Erleben weitergeben? Wenn jemand der Ansicht ist, es gibt eine unsterbliche, feste Seele und der Körper hat nichts damit zu tun und danach ist der kann so und so nichts passieren, was soll ich da jetzt mich in eine Diskussion einmischen? Das Entscheidende ist, ich weiß, wie ich mich positionieren muss in einer solchen Situation. Und sollte ich in die Situation zu kommen, dann weiß ich, ist es in Ordnung, den Stecker zu ziehen, bei mir oder bei anderen? Oder lasse ich es bleiben? Und ich gehe sogar noch so weit, je mehr ich meine Lebenszeit und Energie in diese Praxis unmittelbar reinsteck und sie vor allem abziehe von diesen weltlichen Diskussionen, wo so und so jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird, weil heute soll ich dafür demonstrieren und morgen soll ich dagegen sein, jetzt soll ich mal hier Sorgen machen, jetzt soll ich mich darüber empören. Das ist ja alles immer auf der emotional-weltlichen Ebene. Je mehr ich das abziehe und meine Weisheitsentwicklung vorantreibe, umso höher ist meiner Ansicht nach die Wahrscheinlichkeit, dass wir erst gar nicht in diese Dilemmasituationen kommen. Oder umgekehrt, je mehr ich mich mit solchen fragwürdigen Entscheidungen umplage, umso höher schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir dann auch mal in so einer unguten Situation sind und vielleicht gar nicht so klar wissen, was wir machen sollen und mit der Entscheidung vielleicht gar nicht so glücklich sind. Jo. Und dann bin ich jetzt wieder einmal rundherum und kann an der Stelle nur hoffen, dass wenigstens ein Satz, ein Gedanke dabei war, der vielleicht nützlich war und vielleicht auch über diesen Abend hinaus reicht. Und ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und für euer Mitwirken. Ja, vielen Dank. Gibt es noch irgendeine Anmerkung noch auf die Schnelle?
Also dann dieser Spruch, sei dir selbst eine Insel, das ist dann eigentlich nur ein didaktischer Schritt, um jemanden da abzuholen, wo er ist.
So sehe ich es. Du kannst ja nur bei dir anfangen. Du hast ja nichts anderes als dich und das Dhamma.
Also das ist nicht diese Dings, dass man dann denkt, oh ja, jetzt gibt es ja doch was selbst oder so. Oder dass man da einen Widerspruch sieht. Das ist kein Widerspruch.
Es ist so lange ein Widerspruch, solange das Selbst sehr dominant als Selbst erlebt wird und nicht in Frage gestellt wird. Mhm. Sobald du aber dann wirklich mit der Hilfe der Lehre natürlich anfängst zu sagen, ja Moment mal, was meine ich eigentlich, wenn ich sage? Oder wer praktiziert, wer hat es das vor, warum läuft es so ab? Mhm. Sobald du anfängst zu reflektieren,
löst sich das auf.
Dann, wird
dann
das
kann man mit dem selbst, Wort selbst auch wieder arbeiten.
Ja, wird unscharf und du kommst dann immer weiter rein mit den entsprechenden Fragen. Und gleichzeitig ist klar, das ist aber die Situation, dass du sobald mit irgendwelchen Leuten wieder Kontakt hast und Alltag und Stress, bumm, dann hast du dein Ego-Juwel und das kratzt sich mit allen anderen. Und das muss behauptet werden. Je öfter du es aber so ein bisschen aufkriegst, vielleicht tatsächlich mal Sunyata erlebst, dann ist die Zeitdauer und die Häufigkeit, die Zeitdauer und die Intensität des Ego-Erlebens wird dann immer kleiner. Es ist nicht alles dann immer so furchtbar ernst und echt und ewig lang, sondern irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, was mache ich denn eigentlich? Blödsinn, lass mal gut sein. Man kann dann das Loslassen beobachten. Ja, dann möchte ich euch allerdings nicht einfach so gehen lassen, sondern ich greife das vom Sebastian auf. Hausaufgabe. eine kleine Hausaufgabe bis zum Ende des Lebens oder bis zum vollständigen Erwachen. Wer, nur für diejenigen, die dieses Atadipa ernst meinen und sagen, okay, wir haben ja nichts außer dem Dhamma und uns selbst, denen empfehle ich, und auch wenn es kurios klingt, einmal am Tag sich vor seinem Spiegelbild selbst zu verbeugen. Die Person, die ihr im Spiegel seht, ist die einzige, die euer Dukkha erkennen, untersuchen und auflösen kann, und sonst niemand. Wer sich da kurios vorkommt, wer das nicht kann, der kann sich eigentlich jegliche Gymnastik vor irgendwelchen Bildern und Figuren auch sparen. Und in diesem Sinne, gute Nacht und kommt's gut heim.